Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Heute mal wieder mit einer Brunch-Folge und einem Gast, der gleich das erste Mal beim Brunchen dabei ist, noch nicht mal bei der regulären Folge mitgemacht hat. Mit deinem Insert Moin-Debüt. Guten Morgen, Thomas.
Guten Morgen.
Gute alte Tradition bei uns, immer erstmal selber vorstellen.
Genau, also ich bin der Thomas Witulski. Bin Redakteur bei der GamePro, der ein oder andere Leser mag mich von da vielleicht auch kennen, mach einige Videos, schreib Artikel, ja, eigentlich über alles, genau.
Und du hast das beste Twitter-Handle aller Zeiten, nämlich Twitulski. Ja.
Ganz genau.
Super.
Cooler Name, gell.
Und der Manu ist auch da, guten Morgen, Manu.
Guten Morgen.
So, heißen Kaffee da?
Nee, ich muss gleich noch eine Bestellung aufgeben, hier. Mal gucken, ob meine. Ich habe gesagt, ich podcaste jetzt, bringt mir mal gleich einen Kaffee vorbei, aber ich glaube nicht, dass es funktioniert.
Gleich die Kinder instrumentalisiert als Kaffeeboten. Gut, unser heutiges Brunch-Thema soll sein, so ein bisschen, ich habe es mir mal so notiert als Quo Vadis Nintendo, die Nintendo-Krise. Wollen wir mal so ein bisschen diskutieren, was ist da gerade los bei Nintendo? Ein Thema, als ich das vorgeschlagen habe, zu dem Manu, du gesagt hast, Krise, welche Krise? Verstehe ich nicht. deswegen habe ich mich an etwas vorbereitet und ein paar Fakten und Zahlen mir mal rausgeschrieben, weil ich mir gedacht habe, Zahlen und Fakten, die lügen ja eigentlich nie. Deswegen, also Nintendo hat das Fiskaljahr 2013, was am 31. März beendet wurde, weil ein Fiskaljahr ist ja nicht immer gleich ein kalendarisches Jahr. Viele Unternehmen regeln das irgendwie anders aus, ich glaube, Gründen der Börsenaufsicht oder so, oder weil sie halt dieses Weihnachtsgeschäft am Ende dann auch noch irgendwie damit reinnehmen wollen. In diesem Fiskaljahr 2013 hat Nintendo einen Verlust von 22 Millionen Dollar. Die Angaben schwanken da immer so ein bisschen, weil es natürlich in japanischen Yen abgerechnet wird und je nach Wechselkurs, und wenn du dann irgendwie so und so viel Milliarden Yen hast und Wechselkurs ein bisschen schwankt, dann kannst du da auch mal auf unterschiedliche Dollarangaben kommen. Es ändert aber nichts an der Tatsache, dass Nintendo fetten Verlust eingefahren hat. Bei 5,6 Milliarden Umsatz seit November, die geben das ja immer an in ihrem Bilanzbericht, 2012, also seit dem Launch der Wii U, haben sie 6,68 Millionen, das ist jetzt der Stand Ende Juni, Wii U verkauft. Dann war in diesem Jahr noch der Standort, also das europäische Zentrallager in Großostheim bei Frankfurt wurde geschlossen. Ja, das sind doch alles Zahlen einer handfesten Krise, Manu.
Ja, vor allem für Nintendo-Verhältnisse muss man ja schon, muss ich dir ja sogar fast zustimmen. Ich habe das jetzt natürlich aus dem spielerischen Auge betrachtet, was ich jetzt auch auf der Gamescom so gesehen habe, aber wenn man jetzt die rein nackten Zahlen anguckt und auch was die Anleger von Nintendo, also die Aktionäre von Nintendo seit Jahren eigentlich immer fordern, ist es schon so ein bisschen in, dass dieses Fragezeichen im Raum schwebt. Was sagt denn die Presse dazu, Thomas?
Ja, ich habe mir die Zahlen auch mal angeschaut. Die Aktie, weil du gerade von Anlegern gesprochen hast, die war zu Wii-Zeiten mal irgendwie bei 260 US-Dollar und ist jetzt bei, wenn ich das richtig interpretiere, ungefähr 90.
Also das ist keine Nintendo-Aktie gekauft.
Ja, beziehungsweise hättest du vor der Wii machen sollen. Mhm. Dann wäre es jetzt reich. Ja, also da sieht man halt auch, es geht dem Unternehmen einfach schlecht.
Aber war das nicht auch immer so mit diesem, Argument, Nintendo kann es jetzt noch ein paar Jährchen so schlecht gehen, die haben so viel Geld auf der Bank, das muss man ja dann auch mal in Relation setzen, oder? Ihnen geht es jetzt seit der Wii schlecht. Also
haben sie bestimmt, aber du hast halt als börsennotiertes Unternehmen immer deine Aktionäre im Nacken und du musst halt einfach reagieren. Also das ist ja in jedem Unternehmen so. Das wird nicht so weitergehen, bis sie gar keine Kohle mehr haben und dann, naja,
das
mit Sega gab es ja sowas auch schon mal in der Vergangenheit. Ja,
genau. Also was offensichtlich ist, dass die Wii U halt nicht so erfolgreich ist wie die Wii. Das ist ja offensichtlich.
Genau. Richtig. Auch der 3DS ist nicht so erfolgreich wie der DS.
Das eben noch mal ganz kurz zu der, also ich glaube schon, dass Nintendo gerade eine Krise hat. Dem Unternehmen geht's aber nicht schlecht. Also das sollten wir vielleicht unterscheiden. Die Angaben schwanken immer etwas. Also es wird immer geredet zwischen 11 und 20 Milliarden Dollar, die Nintendo an, das wird immer Barreserven genannt. Das heißt natürlich nicht, dass die das in bar irgendwo auf einem Girokonto bei der Sparkasse liegen haben, sondern das sind halt
bei der Volksbank im Strohgäu.
Genau. Ja. Nee, sondern das können halt zum Beispiel auch irgendwie Wertanlagen sein, Investments bei anderen Firmen, also dass sie zum Beispiel bei einem Studio oder sowas gekauft haben, und das sind dann Wertanlagen wie irgendwelche Immobilien oder sowas. Also weil ich meine, gerade in Japan, da werden wahrscheinlich Nintendo auch ein paar große zentrale Bürogebäude irgendwo gehören, und wenn man die Mietpreise in Japan, in Tokio oder sowas sich wahrscheinlich anschaut oder in Kyoto oder so, Japan hat jetzt nicht so groß viel Platz, dann sind das wahrscheinlich auch schon ganz schön große Wertanlagen, und das sind eben so mit Geldreserven. Also das heißt, die Gefahr, dass jetzt Nintendo irgendwie nächstes Jahr Konkurs geht, die ist natürlich nicht gegeben. Das ist Quatsch. Aber trotzdem, ja, wie gesagt, bin ich schon der Meinung, dass sie aktuell in der Krise sind. Warum? Thomas, du hast jetzt schon angesprochen, das gab es ja schon mal. So, Sega ist ja dann auch irgendwie verschwunden aus dem Konsolenbusiness. Warum ist es denn überhaupt so schlimm, dass Nintendo in der Krise ist?
Naja, also bei Nintendo ist es ja irgendwie so, die sind sehr auf Konsolenverkäufe und auf Verkäufe der eigenen Spiele angewiesen, was dann irgendwie so eine Aufwärts- oder eben Abwärtsspirale auslöst, weil es war schon immer so, auf Nintendo-Konsolen verkaufen sich halt die Nintendo-Spiele am allerbesten. Und Nintendo ist auch so ein Spezialfall, da ist die Hardware dann eben nicht so hochgerüstet wie jetzt auf der Xbox One und der PS4, weil das für Nintendo selbst einfach bis jetzt nicht so nötig war. Und die Krise jetzt momentan, also Krise in Anführungszeichen, kommt halt irgendwie daher, dass sie mit der Wii mal wirklich eine richtig, richtig, richtig erfolgreiche Konsole hatten, mit vielen Casual Games, und da haben sie eben auch die ganzen Casual Spieler angesprochen, und die hatten ja pro Monat über 1 Million Verkäufe, eigentlich immer über 1 Million Verkäufe weltweit. Außer an Weihnachten, da war es dann noch mal deutlich mehr, und jetzt sind es halt monatlich unter 100.000. Ja, so ist das halt zu sehen. Und ich denke, es liegt einfach so ein bisschen daran, dass die Casual-Spieler, die meisten Leute, die sich eine Wii gekauft haben, sich für eine Wii U nicht mehr wirklich interessieren, weil die haben das Ding ja jetzt zu Hause stehen und die haben dann vielleicht 1, 2 Spiele oder sowas dafür, und das reicht denen auch. Jetzt müssen sie sich halt so ein bisschen auf die normalen, auf uns Spieler konzentrieren, und dafür fehlen noch so ein bisschen die Highlights. Das ist meine Meinung.
Da müssen wir dann auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, nämlich ob da möglicherweise auch Marketingfehler gemacht worden sind bei der Einführung der Wii U. Mhm. Bevor wir dazu kommen, möchte ich die Frage, die ich jetzt gerade dir gestellt habe, Thomas, vielleicht nochmal an Manu weitergeben. Ist das schlimm, wenn Nintendo weg wäre, oder sind wir da halt einfach nur verklärt aufgrund unserer Kindheit und man sagt halt, ja mein Gott, dann ist halt mal ein Unternehmen weg, so wie Sega keine Konsolen mehr macht, wie THQ weg ist, wie Atari weg ist. Also das passiert halt nun mal. That's business so ungefähr.
Oh mein Gott, also wenn Nintendo weg wäre... Nee, das geht gar nicht. Ganz kurzer Einschub noch. Ich habe gerade mal geguckt, die Wii U in Relation zu Wii hat sich halt alles schlecht verkauft, weißt du? Also ich meine, die Wii kann man halt schlecht in den Vergleich setzen. Die hat über 25 Millionen Konsolen verkauft. Die Wii U ist aber immer noch trotzdem unter dem GameCube, der ja so als der größte Flop von Nintendo eigentlich galt, und auch noch unter dem N64, die jeweils so 7, 8 Millionen rum oder sowas hatten. Und von daher kann man da schon sagen, dass es halt Krise nochmal unterstrichen ist, dass es halt bis jetzt die am schlechtesten verkaufte Konsole ist, Hardware. Warum es schlimm ist, weil Nintendo, wie der Thomas schon gesagt hat, Nintendo-Spiele laufen halt nur auf Nintendo-Konsolen, und wenn Nintendo weg ist, fällt halt einfach beides weg. Also um die Hardware kann man sich ja streiten, ob das schlimm wäre. Die Anleger fordern ja auch immer, dass Nintendo sich öffnet und Nintendo-Spiele, so wie Sega das gemacht hat, sich dann halt aus dem Hardware-Business nur zurückzieht und sich auf die Software konzentriert. Da hätte ich gar nicht so viel dagegen einzuwenden. Ich brauche jetzt nicht unbedingt die Hardware, obwohl ich meinen 3DS sehr gern mag. Ich mag die innovativen Sachen, die Nintendo auch im Hardware-Bereich macht, und glaube, dass da einfach ein wichtiger Innovator fehlen würde, aber viel wichtiger wären mir da die Spiele. Also mir ist es eigentlich relativ egal, wo ich Mario Kart spiele oder wunderbare Sachen von Nintendo, die halt sonst so rauskommen. Hauptsache, die Firma an sich macht weiterhin Spiele. Das wäre mir viel wichtiger als jetzt die Hardware.
Was man vielleicht auch nur bei Nintendo immer noch dazu sagen muss, die Zahlen für die Wii U, also 6,68 Millionen, was ich ja schon zitiert habe, liest sich jetzt auch nicht mal überdramatisch. Klar, muss man halt sehen, Sony kam mit der PS4 deutlich später und hat 10 Millionen abgesetzt. Und Microsoft kam aber auch später und hat noch nicht mal diese 6,6 Millionen geschafft. Also das heißt, das muss man auch mal in Relation sehen. Und was der große Unterschied ist, eine alte Management-Philosophie oder man kann es auch ein Wehren gegen bekannte Branchenmechanismen nennen, was Yamauchi ja immer gesagt hat, ist, wir verkaufen keine Hardware mit Verlust. Das ist ja zum Beispiel was Nintendo von Sony, Microsoft unterscheidet, die halt wirklich ihre Konsolen erstmal mit Verlust verkaufen. Klar, kommen dann immer so Sachen wie, ja, also die Materialkosten der PlayStation 4 sind ungefähr 350 Dollar oder sowas. Also, und das wird ja auch alles billiger, weil die Chips werden billiger, die Herstellungskosten sinken, es gibt Einsparungspotenziale an bestimmten Möglichkeiten. Aber da ist halt diese ganze, was immer so als R&D, Research and Development, damit einberechnet wird, ist da halt nicht drin. Es kostet Milliarden, so eine Konsole zu entwickeln. Und das muss halt auf jedes einzelne Gerät runtergelegt werden. Das heißt, Sony kann jetzt sagen, tolle Sache, wir haben 10 Millionen PS4 verkauft, aber die haben da im Moment noch nicht wirklich viel Geld mit verdient, sondern die verdienen erst Geld, wenn sich auch dementsprechend viel Software verkauft. Das heißt, aktuell ist es bei Nintendo gar nicht so dramatisch, wenn sie nicht so extrem viel verkaufen, weil sie nicht mit jeder Konsole, die sie verkaufen, erstmal Verlust machen. Weil Nintendo schon immer auf billigere Hardware gesetzt hat und auch immer vom Preis her so angesiedelt war, dass sie zumindest jetzt nicht mit jedem Gerät erstmal miese machen.
Und was er auch beachten muss, die Wii U hat sich auch strategisch ganz gut platziert, finde ich. Also sie kam ja deutlich früher raus von den drei aktuellen Generationen Konsolen. Kam sie ja als erstes mit ein bisschen technischem Verlust quasi dadurch. Aber wenn du jetzt die Xbox One anschaust, die hat halt ganz schön hart zu kämpfen gegen die PS4. Gründe können wir an anderer Stelle ja auch schon erörtert, aber das betrifft die Wii U nicht so krass. Also ich finde, dass die Wii U sich da ganz gut positioniert hat als die Zweitkonsole, wenn man halt eben Nintendo-Spiele spielen möchte. Und von daher glaube ich auch, dass Nintendo da genügend Luft hat, das auch auszuhalten, dass das jetzt am Anfang sich halt ein bisschen schleppend verkauft hat. Aber ich mache jede Wette, dass mit den Titeln, die jetzt da kommen, also spätestens Super Smash Bros., wird das Weihnachtsgeschäft absolut großartig laufen für Nintendo. Da mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen, ehrlich gesagt. Und Zelda und solche Geschichten dann sowieso.
Thomas, du wolltest noch was sagen?
Ja, sehe ich auch so. Also das mit der Zweitkonsole, Alternativkonsole, ist auf jeden Fall richtig. Ich sehe da auch ein riesengroßes Potenzial. Das hat dann vielleicht ein bisschen mit, was du vorher noch angesprochen hast, Daniel, Marketing zu tun, dass das bis jetzt noch nicht so richtig geklappt hat. Wenn man aber mal schaut, Mario Kart war ja auch so ein Heilsbringer, hat man gesagt. Und es hat auch, da sind die Verkaufszahlen dann auch hochgegangen und so weiter. Aber trotzdem nicht so weit, dass das Nintendo da irgendwie rausgeholt hat, dass man sagen kann, es kommt annähernd an das ran, was die Wii oder der 3DS verkauft.
Ja. Marketingfehler habe ich ja schon kurz angedeutet. Du hast jetzt auch nochmal aufgegriffen, Thomas. Ich fand schon, dass Nintendo einfach klipp und klar einfach Sachen in den Sand gesetzt hat bei der Wii U-Einführung. Sie haben diese Konsole sehr merkwürdig angekündigt. Das ging ja soweit so, dass selbst Leute, die sich wirklich dafür interessieren und sich auskennen, nicht verstanden haben, ob dieses Pad jetzt einfach nur eine Zusatzoption für die Wii ist, ob das eine neue Konsole ist. Also wie kann man denn eine E3 oder sowas war es, Präsentation machen, in der man solche elementaren Fragen irgendwie nicht klärt und selbst die Presse und die Leute, die sich dafür interessieren, also ich sag mal so die entscheidenden Meinungsverstärker, die das natürlich dann raustragen, dass selbst die verwirrt sind. Dann dieser Name Wii U ist so, der Name deutet sie ja dann schon irgendwie an, dass man nicht ganz klar sagt. Vielleicht hätten sie Wii 2 nennen sollen, dass einfach klar ist, okay, das ist jetzt der Nachfolger, und der ist anders. Aber bei Wii U habe ich eben oft das Gefühl, dass viele Leute gar nicht verstehen, dass das ein neues Gerät ist. Also
selbst wir im Podcast damals bei der E3, bei der Ankündigung, weiß ich noch ganz genau, saßen nach der E3 da und haben nicht verstanden, bei der allerersten Ankündigung, ob das jetzt eine Hardware-Erweiterung nur das Gamepad ist, ob das Wii U nur das Gamepad für die Wii ist, das hat bis heute keiner verstanden, wenn man sich nicht ausgiebig damit beschäftigt.
Genau, sie haben damals halt wirklich nur das Gamepad gezeigt. Und später im Fernsehen in der Werbung haben sie auch gesagt, die Konsole mit dem Gamepad. Mhm. Also auch irgendwie sehr, sehr komisch rüberkommt.
Ja, und auch, dass die Tatsache, dass die Wii-Spiele laufen und die Wii-Controller auch funktionieren bei manchen Spielen und aber das Wii-Gamepad Pro dafür wieder nicht. Und dann auch wieder Sachen nur emuliert werden. Und also das ist ganz, ganz dubios, wie der Daniel schon gesagt hat. Das war ganz schlechtes Marketing. Und ich fand es ja eigentlich ganz gut, dass sie mit der Wii U versucht haben, wieder mehr zu den, also weg von diesen Bewegungssteuerungsspielen, weg von dieser Family-Konsole, wieder hin mehr zu den Core-Gamern ein bisschen aufzurücken. Aber dadurch haben sie natürlich auch diese ganze Sparte links liegen lassen, weil die Leute alle gesagt haben, ja, eine Wii habe ich ja schon. Wii Sports läuft. Mein Bowling kann ich auch noch machen. Wozu brauche ich jetzt diesen komischen Zusatzcontroller? Und der Reiz war für die Leute einfach nicht da aufzurüsten. Und es fehlen halt die Spiele. Das haben wir ja schon ein paar Mal angedeutet.
Genau.
Was gibt's denn auf der Wii U? Was fällt dir denn ein auf der Wii U, was bis jetzt ein Must-Have-Titel ist? Gibt's ganz wenig.
Mario Kart wahrscheinlich. Und dann, ja. Also das finde ich auch immer das Problem, dass, wie er schon richtig angesprochen hat, also die Nintendo-Spiele sind ja immer herausragend gut und die kommen aber in so großen Abständen, dass man immer sich denkt, ach ja, das wäre jetzt eigentlich schon mal ein Grund, sich eine Wii U zu kaufen, aber naja, dann verpasst man das und dann kommt erstmal auch lange nichts mehr. Wie schuld ist denn auch irgendwie, ich sag mal, der Rest der Industrie an dieser Nintendo-Krise? Also ich habe mir jetzt mal so ein paar Zitate rausgeschrieben. Hier der Ubisoft-Chef Yves Guillemot hat gesagt, wir haben so 2 bis 3 fertige Spiele für Wii U in der Schublade. Die veröffentlichen wir aber erstmal nicht, weil uns ist einfach die Basis, also die Installed Base, quasi die verkaufte Konsolenanzahl zu gering. Da lohnt sich das für uns nicht und deswegen lassen wir einfach fertige Spiele unterm Deckmantel oder beziehungsweise in der Schublade und bringen die nicht raus. EA hat gleich gesagt, ja, also Wii U Support ist bei uns komplett eingestellt, wird keine Spiele mehr geben. Das sind natürlich fatale Zeichen, sowohl für den Konsumenten als auch für den Rest der Industrie, die dann sagen, ja gut, also wenn EA und Ubisoft schon abspringen, die das sich durchaus ja leisten können, dann brauchen wir als kleinerer bis mittlerer Publisher auch die Wii U irgendwie nicht mehr groß im Blick halten.
Ja, ja, das fing ja mit dem Rayman-Desaster schon an. Also Rayman, das erste neue Rayman, oder war das das zweite? Das zweite, gell?
Mhm. Das zweite war es,
ja. War ja exklusiv für die Wii U angekündigt und man merkt's ja auch, wenn man es jetzt auf der Xbox oder auf der PS4 oder so spielt, merkt man ja auch, dass da viele Sachen für Touchscreen dabei sind, die jetzt umgestellt wurden. Aber damit ging die ganze Miseria los. Also das wären genau solche Titel gewesen, die den Third-Party-Support für die Wii U wirklich viel bedeutet hätten, um sich so eine Konsole zu kaufen. Aber ich verstehe natürlich auch komplett Ubisoft und EA, dass sie da sagen, wir machen das nicht exklusiv, aber jetzt diesen nochmal quasi diesen Schlag in die Magengrube zu sagen, wir strengen uns gar nicht mehr an, sowas wie Assassin's Creed auf die Wii U zu bringen und Call of Duty. Das ist natürlich schon ein richtig herber Einschnitt dann für Nintendo. Also keine Exklusivtitel zu haben von Third Party, damit wären sie, glaube ich, klargekommen, weil sie halt genügend eigene exklusive Titel haben. Aber gar kein Support mehr von der Seite ist schon krass.
Also der letzte große Titel, der jetzt noch kommt von Ubisoft, ist ja Watch Dogs. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das qualitativ ausschaut, ob die da das Gamepad irgendwie mit einbinden.
Das war ja immer die große Hoffnung.
So, dass man es auch gebrauchen kann. Ja. Das, weiß nicht, wenn das laufen würde, könnte ich mir denken, dass sich das Ubisoft nochmal überlegt.
Dafür ist Watch Dogs jetzt aber auch schon wieder zu lang her. Also diese großen Verkaufszahlen, die passieren halt auch immer nur zum Release. Und Leute,
wobei
die
das
nur
bei Nintendo
eine Wii U
nicht
haben,
ganz so ist.
Ja.
Nintendo-Titel laufen ganz schön lang. Also die sind ja auch preislich immer so bei 50 Euro oder sowas, aber gehen dafür nicht runter über Jahre hinweg. Also Mario Kart wirst du in 1 oder 2 Jahren immer noch für um die 50 Euro kaufen können.
Aber die gibt's halt auch nur da. Aber jetzt hat Watch Dogs auch nicht die mega guten Kritiken bekommen, sondern schon eher so, ist okay, kann man machen, muss man nicht machen. Von daher glaube ich nicht, dass das jetzt ein Titel sein wird, der die Wii U ankurbeln wird. Wenn es jetzt der absolute Obertitel gewesen wäre, dann hätte man sagen können, hier, und die Special Extended Edition mit exklusiven Features gibt's nur auf die Wii U, dann hätte ich mir das auch nochmal angeschaut. So wie sie zum Beispiel bei Deus Ex gemacht haben. Square Enix hat Deus Ex nochmal rausgebracht für die Wii U und hat da wirklich auch schöne Features noch mit eingebaut, um das Gamepad zu nutzen. Aber solche Sachen gehen auch komplett unter. Need for Speed zum Beispiel war auch
aber super. Aber ganz kurz zu Square Enix, die haben ja dann auch 2 Wochen später gesagt, ach du Scheiße, das kauft ja niemand auf der Wii U, wir hören sofort auf. Also und das ist ja natürlich ein bisschen blöd, dass so Publisher dann auch immer gleich jede öffentliche Plattform nutzen, um dann irgendwie drauf einzudreschen. Also das heißt, ja, die haben eine schöne Idee gehabt und haben gesagt, wir bringen diese Enhanced Edition oder wie sie hieß, aber haben dann gleich die Chance genutzt, den Freistoß quasi bei Nintendo ins Tor reinzuschießen und zu sagen, ja, hier kommt Nintendo, da geht gar nichts bei euch auf eurer Konsole.
Und das bekräftigt natürlich dann auch wieder andere Publisher und Entwickler, da überhaupt gar nicht erst für zu entwickeln. Ja.
Also ich wollte Thomas' Punkt mit Watch Dogs nochmal ansprechen, weil wie soll das denn jemals ein Erfolg werden? Also weil, gehen jetzt mal von 6 Millionen verkauften Wii Us aus und selbst wenn sich jeder Zweite, der eine Wii U hat, dieses Watch Dogs kauft, was ich für sehr, sehr unrealistisch halte, weil das Gerät ja tatsächlich eher auch so als Zweitkonsole gesehen wird. Also die Leute, die jetzt wirklich heiß auf Watch Dogs waren, die hatten ja jetzt im letzten oder im Frühjahr schon mehr als genug, kam ja für 4 andere Systeme raus und für PC. Mhm. Also wirklich genug Chancen. Jetzt gehen wir mal davon aus, vielleicht jeder Zweite kauft sich's, dann bist du bei 3 Millionen Verkauften oder sowas. Das ist dann schon ganz ordentlich, aber wenn du sagst, okay, Ubisoft rechnet teilweise mit 10 Millionen oder sowas für ihre großen Titel, dann also das kann doch eigentlich gar kein Hit werden.
Ja, ein Hit ganz bestimmt nicht, aber wenn du an die Millionen rankommst oder so, ist das, denke ich, schon auf der Wii U ein Erfolg.
Ja, ein Erfolg.
Ob sich das rechnet, das war ja die Frage. Wir hatten uns ja damals auch gesagt, eigentlich ist dieses Wii U Gamepad ja richtig geil für solche Zusatzfeatures. Gerade bei so einem Open-World-Spiel wie Wii U, Watch Dogs kann ich mir das richtig gut vorstellen, dass man mit dem Gamepad tolle Sachen machen kann. Aber da zusätzliche Entwicklungszeit reinzustecken, die Chance ist jetzt alle ein für alle Mal irgendwie gegessen. Also da hätte das von Anfang an besser laufen müssen, dass sich die Wii U auch gut verkauft und damit die Entwickler dort nochmal Zusatzarbeit reinstecken. Ein ähnliches Problem hatten wir ja zu Zeiten von Wii, als viele Spiele so wie Prince of Persia oder so eine eigene Wii-Version bekommen haben oder bekommen mussten, die dann aber auch gerechtfertigt waren, weil sie halt einfach eine neue Steuerungsart bekommen haben oder irgendwelche zusätzlichen Sachen entwickelt wurden, die dann halt nur auf der Wii funktionieren. Das ging auf der Wii, weil da die Kapazitäten auch dann gerechtfertigt waren, also gerechtfertigt werden konnten. Ich glaube, die Chance ist komplett abgefahren. Und du wirst immer eine Version haben, die ein bisschen schlechter aussieht als auf der PS4 und in der Xbox One. Deswegen glaube ich auch, dass da nichts mehr passiert und dass sich Nintendo noch mehr auf ihre eigenen Entwicklungen konzentrieren müssen, weil dieser Indie-Markt, den Nintendo hätte abgreifen können, den haben sie auch links liegen lassen. Das hat sich jetzt irgendwie alles Sony unter den Nagel gerissen, die leckeren Indie-Spiele.
Aber was ich bei Nintendo nicht verstehe, und das ist ja eine Stärke, die wir mal zitieren, dass Nintendo halt diese unheimlich starken First-Party-Titel hat, aber die kriegen sie ja auch nicht richtig irgendwie auf die Straße, sag ich mal. Weil, also Zelda, gut, war schon wieder cool auf D3, das jetzt angekündigt wurde, aber ist ja auch irgendwann so, ja, irgendwann 2015. Diese geile E3-Demo bei der Wii U-Ankündigung, von der hat man gar nichts mehr gehört. Und also das heißt momentan ist ja Nintendo sogar so weit, dass sie nicht mal ihre Inhouse-Studios, sag ich mal, in Linie bringen, um da wirklich aus eigener Kraft guten Software-Support auf die Plattform zu bringen.
Ja, das verstehe ich auch nicht, warum das alles so lang dauert.
Ich denke tatsächlich, dass die Mitte letzten Jahres oder sowas mal die Krise gekriegt haben und dann gesagt haben, wir müssen jetzt was tun und die richtige Lösung ist einfach, dass wir Spiele machen. Aber es dauert natürlich, bis sie fertig sind. Die haben dann auf einen Schlag gesagt, dass sie an so und so vielen Spielen arbeiten, aber bis die fertig sind, dauert das natürlich einige Jahre. Also wir wissen ja, dass ein neues Zelda kommt, ein neues Mario in 3D im Stil von Galaxy, aber das dauert leider alles.
Aber ich verstehe nicht, warum das so lange dauert. Das ist doch ein riesen Laden, dieses Nintendo. Also warum hat Mario Kart 8, was ja wirklich jetzt, ich liebe dieses Mario Kart 8, aber es ist jetzt nicht so weit weg von dem Mario Kart 7 und es ist immer noch ein Mario Kart. Warum kam das nicht näher zum Launch? Es hat ewig gedauert, bis Mario Kart 8 rauskam. Da war halt diese erste Interesse und diese, also man hätte das halt so gut nutzen können, um irgendwie diesen Start zu boosten. Natürlich ist Softwareentwicklung immer extrem schwierig, das verstehe ich auch. Aber solche 0815 Sachen bei Nintendo wie Mario Kart, Mario Party, das muss einfach zum Launch fertig sein, sonst macht das doch
keinen Sinn. Genau, da hätten sie einfach wirklich zum Launch hinarbeiten müssen und das war auch ein ganz großer Fehler, denke ich, da eher drauf zu vertrauen, dass die Third Parties da schon irgendwas machen.
Es hat noch nie funktioniert bei Nintendo.
Nein.
Ihr habt jetzt diese goldene Nintendo-Regel schon angesprochen, dieses, wer Nintendo-Games will, der muss auch Nintendo-Hardware kaufen. Manu, du hast jetzt schon gesagt, es würde dich gar nicht stören scheinbar, wenn man gegen diese Regel verstoßen würde, also beziehungsweise die halt ad acta legt und sagt, ja gut, wir bringen jetzt unsere Spiele auch für andere Plattformen und Mobile-Games und was weiß ich was.
Ja. Ne, man sieht's ja an Sega, dass das jetzt irgendwie keinen Abbruch tut. Also natürlich würde ich weiterhin gerne auf der Dreamcast 2 spielen.
Da kann man jetzt drüber streiten, aber gut.
Naja, das liegt aber jetzt eher an sind andere Sachen. Also ihr wisst, was ich meine. Also mich stört's jetzt nicht. Ich find's jetzt nicht frevelhaft, mit dem Sonic Eagle in einem Sonic Transform Racers auf der Wii U zu spielen. Weißt du, das bricht mir keinen ab. Und ich hätte auch kein Problem damit, Mario Smash Bros. Auf der PS4 zu spielen. Da bin ich irgendwie, Hauptsache ich habe mein Spiel. Die Konsole ist mir da relativ egal. Und ich glaube, dass Nintendo auch richtig schöne iPhone-Spiele machen könnte, von der Kreativität her. Von daher hätte ich da kein Problem damit, ob das jetzt wirklich ein guter finanzieller, wirtschaftliche, ob das wirtschaftlich sinnvoll ist für Nintendo, das zu machen. Das ist ja genau das, was wir jetzt diskutieren wollen. Aber stören wird's mich nicht.
Thomas, wie siehst du das?
Ja, ich denke da halt wirklich immer an Sega und Dreamcast war meine Lieblingskonsole. Ich hatte schon das Gefühl, dass die Spiele damals deutlich, qualitativ deutlich besser waren, als sie es jetzt sind, als Sega jetzt Spiele rausbringt. Natürlich gibt es da ein paar andere Beispiele, aber im Großen und Ganzen habe ich das Gefühl, dass Sega-Spiele jetzt eigentlich eher nicht mehr so toll sind, wie sie früher mal waren. Und da hätte ich schon irgendwie Schiss, dass es bei Nintendo auch so passiert. Es gibt's natürlich, habe gelesen, dass die Management-Ebene von Nintendo eben diese iOS-Spiele oder Mobile-Spiele rausbringen will. Ich denke, das würde funktionieren. Wenn du da mal ein wirklich cooles Mario, ich meine, die anderen emulieren sich das halt irgendwie. Wenn du da mal ein cooles Mario oder ein eigenes Spiel eben rausbringst, das könnte auf jeden Fall funktionieren. Aber Nintendo-Spiele auf anderen Plattformen will ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Was stört dich denn so daran?
Ich weiß es nicht. Es gehört halt einfach auf eine eigene Konsole. Das ist, ja, möglicherweise. Ich weiß es nicht.
Aber es ist schon krass, wie schwer sich das vorzustellen ist, ne? Also.
Ja, es ist halt so der letzte alte Konsolenhersteller. Sega ist weg, Nintendo ist halt noch da. Und die haben halt diese zeitlosen Spiele, die halt bis jetzt immer nur auf Nintendo-Hardware zu spielen waren auch.
Aber das ist doch Nostalgie, oder? Das ist doch reine Nostalgie.
Das mag sein.
Überlegt euch mal, was Pokémon auf dem iPhone, was das Geld abwerfen würde.
Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Möglich.
Ich wollte jetzt gerade zu dem noch, was du gesagt hast, Manu, das ist schon auch irgendwie halt gelernt und, wie du richtig sagst, Nostalgie. Aber das wäre ja, also ich stell dir mal Mitte der 90er vor, hätte dir jemand mal gesagt, hey, du wirst mal auf einer Nintendo-Plattform ein Sonic-Spiel spielen können. Mhm. Da war Sega und Nintendo war richtig verhasst gegenseitig und da gab es ja wirklich die zwei Fanlager und eine Sega-Konsole hatte, der hat ja nur naserümpfend die Nintendo-Fraktion angeschaut und ja, das ist heutzutage überhaupt gar kein Thema mehr, dass Sonic auf anderen Plattformen erscheint. Also, ja, wer weiß.
Eben deswegen, glaube ich, wäre das heute auch nicht so schlimm.
Ja, aber man
kann natürlich, er hat halt auch irgendwie so seinen Charme verloren. Damit, dass der nicht mehr so das Maskottchen von so einer exklusiven Plattform ist.
Hm. Ja, aber das mag auch andere Gründe haben. Also, Sega ging's halt auch nicht mehr so gut.
Ja, das stimmt schon.
Nintendo geht's ja auch gut. Also, weißt du, also von daher wäre das, glaube ich, schon nochmal eine andere Geschichte. Ich hätte zwar Angst, dass sie irgendwie so in diesen Free-to-Play-Markt gezwungen werden würden. Gerade sowas wie Pokémon auf dem iPhone wäre dann natürlich sehr naheliegend, da auch so 1000 In-App-Purchases zu machen. Aber wenn man sich überlegt, das geht ja jetzt auch schon. Also, du kannst auf dem 3DS solche Sachen ja auch machen. Du würdest auch auf der Wii U solche Sachen machen können. Das ist halt einfach nicht Nintendos Art. Deswegen hätte ich da jetzt auch nicht so eine Sorge, wenn sie jetzt für mobile Tablets und Telefone entwickeln würden. Müsste ja auch nicht, dass sie da quasi in diese Falle tappen würden, oder in Anführungsstrichen.
Ja,
auf die böse Seite wechseln würden. Aber es lag natürlich schon nahe. Klar.
Aber es gibt natürlich auch die andere Argumentationslinie, dass man halt sagt, das ist jetzt das Schlimmste, was Nintendo tun könnte. die müssen halt einfach so nach dem Motto bei ihren Stärken bleiben und jetzt halt mal durch die raue See den Kurs halten und dann geht es auch schon wieder vorbei. Also das heißt, wenn sie jetzt sich öffnen würden und die Sachen und dann teilweise möglicherweise auch qualitativ nicht mehr ganz so hochwertige Spiele für andere Plattformen rausbringen, dann verlieren sie ihr letztes Alleinstellungsmerkmal, nämlich dieses, ja, du musst halt Nintendo Hardware kaufen, wenn du Nintendo-Spiele spielen willst. Also ich weiß nicht, man kann dabei zwei Sachen argumentieren und es ist auch ganz interessant, wenn man da vielleicht mal einen Blick in die Vergangenheit wirft, dass Nintendo mit dem GameCube, wir haben es ja schon angesprochen, in einer sehr, sehr ähnlichen Situation war. Der war, ich habe mal nachgeschaut, hat sich bis heute, also insgesamt quasi nur 21 Millionen Mal verkauft. Und das ist schon, naja, eine Ansage nach unten hin so ungefähr. Und da war es ähnlich. Da hat man auch damals gesagt bei Nintendo, ja, die Nintendo ist halt nur noch ein Schatten seiner selbst und die können nicht mehr mithalten, weil das war zu Zeitpunkten der PS2, die war da die Konkurrenzkonsole, Dreamcast war Konkurrenz, gut, war jetzt vielleicht nicht so eine harte Konkurrenz, aber die PS2 ist, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, bis heute die erfolgreichste Konsole aller Zeiten mit irgendwas mit 120 Millionen oder was verkauft.
Ich glaube, der DS, oder? Aber egal.
Das kommt ja dann, also wenn man jetzt mal nur die Heimkonsolen jetzt irgendwie in Betracht zieht. So, die Xbox kam quasi von hinten, hat rechts überholt bei Nintendo, kam als neuer, junger Wilder ins Konsolenbusiness mit ordentlich Kohle von Microsoft und dann hat man auch gesagt, Nintendo, ja, die müssen halt jetzt aufhören, die Konsolen zu bauen, sondern die müssen jetzt ihre Spiele für andere Plattformen bringen.
Und dann kam die Wii.
Genau, was hat Nintendo gemacht? Hat halt seinen Kurs beibehalten, hat sich dafür nicht interessiert und dann kam DS und Wii. Also das waren ja dann auf einmal nochmal die richtigen Bestseller und zwei der erfolgreichsten Konsolen, wenn man jetzt da die Handhelds
zählt,
ever. Also das heißt, keine Ahnung, vielleicht kommt Nintendo in zwei Jahren mit irgendeiner VR-Sache und
der Virtual Boy 2.
Naja, weiß man doch
nicht. Ja, warum denn auch nicht eben? Also man sieht's ja, wir haben ja auch in der Gamescom, auf der Gamescom, in den Gamescom-Folgen über VR gesprochen und das würde zu Nintendo auch total passen. Sie haben, glaube ich, Angst vor 3D und VR. Aber ja, Nintendo kann sich's halt einfach leisten, da auch zu entwickeln und auch mal halt eine schlechtere Phase zu überleben, ohne sich da jetzt gleich zu öffnen. Deswegen glaube ich auch nicht, dass sie sich da diesem iOS- und Mobile-Markt irgendwie öffnen würden in nächster Zeit. Also da müssen schon noch ein paar Jährchen, glaube ich, ins Land ziehen. Und vorher würden, glaube ich, auch Köpfe rollen. Also vorher würden, glaube ich, ein paar führende Persönlichkeiten von Nintendo wechseln müssen, bevor diese Öffnung zu dem iOS-Markt passieren würde.
Bin ich richtig, Iwata selber hat ja gesagt, mit ihm passiert das nicht.
Ja, das glaube ich ihm auch aufs Wort. Vorher würde er, also das wäre ja so ein Gesichtsverlust für ihn, dass er vorher, glaube ich, eher geht und dann müsste irgendjemand frisches, junges kommen, der dem das dann auch passen würde, quasi zu sagen, wir öffnen uns jetzt. Aber ist natürlich jetzt, so ein Traditionshaus zu öffnen, ist schon, da braucht es einfach ein neues Gesicht dafür.
Was jetzt keiner von euch ins Spiel gebracht hat, war hier die Amiibos. Also, keine Ahnung, vielleicht spät. Ich weiß nicht, ob sie zu spät sind. Also, ich meine, hier zu Skylanders.
Spät, innovativ zu sein, meine ich.
Achso, nicht Skylanders.
Geld zu verdienen, aber das hätte ich eigentlich von Nintendo erwartet, zu Pokémon-Zeiten schon, dass sie das machen, bevor Skylanders das machen. Also, das kann man Nintendo auch wieder vorwerfen, dass sie nicht mehr auf der Höhe der Zeit sind, was dieses eigentliche Core-Business von ihnen, nämlich Spielzeug, betrifft. Da haben sie sich einige Sachen wegschnappen lassen.
Aber Disney Infinity wurde ja auch am Anfang so belächelt als, ist halt Skylanders Abklatsch, läuft aber auch super erfolgreich für Disney. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Nintendo mit den Marken, die sie hat, dass das schon auch sehr erfolgreich sein kann. Und wir, keine Ahnung, möglicherweise in ein, zwei Jahren uns unterhalten und sagen, ja Wahnsinn, was Nintendo da für Kohle reinbekommt. Und das heißt, ja, ich habe irgendwie das Gefühl, Nintendo ist schon auch immer sehr konservativ und wie du richtig sagst, verpasst halt einfach auch manchmal. Also ich habe da halt oft das Gefühl, dass Nintendo so ein bisschen das Ohr am Markt verloren hat und irgendwie nicht mehr so genau rechtzeitig da ist, was neue Trends angeht, teilweise Trends einfach verpennt oder verschläft. Siehe Pokémon
Internet.
Ja, sowas. Oder Pokémon MMO.
Internet, richtig. So.
Also
alles, ja.
Ich weiß es nicht. Ist das, also wäre es vielleicht sogar möglich oder nötig sogar diese Führungsetage, dass vielleicht muss die halt einfach mal ausgetauscht werden, damit es irgendwie neue Wege geht. Also wir haben das ja mit Iwata jetzt schon angesprochen. Aber vielleicht ist das nicht irgendwie so nach dem Motto, vielleicht sollte man nicht warten, bis irgendwie was zu spät ist, sondern das jetzt aktiv angehen.
Das mag ich mir nicht anmaßen, weil ich nicht weiß, welchen Einfluss das haben würde oder welche Entscheidungen die vielleicht dann auch. Also da bin ich kein Analyst genug. Wobei, das haben die anderen ja auch nicht wirklich. Thomas, ich weiß nicht, also ich mag mir das nicht anmaßen, weil ich glaube nicht, dass das jetzt einfach so mit einer Person geklärt werde. Es ist, glaube ich, eine gesamte Firmenphilosophie, die da dahinter steckt.
Genau, man kann auch gar nicht sagen, was das für Auswirkungen hätte. Weißt du, wenn man jetzt sagt, okay, wir öffnen uns, wir machen jetzt das geile Online-Netzwerk da rein und vernetzen alles und machen MMOs und so weiter, und das interessiert die Leute gar nicht, dann ist es halt der falsche Weg. Das ist halt sehr, sehr schwer, weil Nintendo eben anders ist, auch in den Köpfen der Menschen, und das macht sie halt auch irgendwie aus.
Glaubst du denn, Daniel, dass das damit geklärt wäre?
Ich weiß nicht, ob es... Das kann ich auch nicht entscheiden, weil ich da genauso wenig wie ihr irgendwie drin stecke. Und ich weiß, frag mich auch bei solchen Führungskräften immer so, ja, wer tauscht die denn dann aus? Also da ist ja keiner mehr drüber, der dann irgendwie sagt, ja, die ganze Vorstand muss jetzt gehen, sondern das muss ja, wenn der Vorstand von sich aus machen, weil die müssten sich ja im Zweifelsfall selbst entlassen, oder? Oder einen Aufsichtsrat oder so, das gibt es also, ja wahrscheinlich noch oder so.
Ja, es wird schon geben, sowas. Ich habe gelesen, dass im japanischen Business Journal stand, dass die komplette Management-Ebene von Nintendo dafür ist, sich zumindest iOS-Spielen und sowas zu öffnen und nur Satoru Iwata dagegen ist.
Okay.
Der müsste dann halt gehen und das wäre dann für die quasi die Lösung.
Aber
für
haben die denn nicht schon sowas angekündigt, dass sie iOS-Spiele machen wollen? Aber
Begleit-Apps.
Halt, genau, Begleit-Apps.
Also was es jetzt gibt, ich weiß nicht, ob das direkt von Nintendo veröffentlicht wurde, ist so ein Pokémon-Card-Game für iOS, fürs iPad. Das gibt es bereits, aber ich weiß nicht, inwiefern das erfolgreich ist oder so. Das kam jetzt die letzten Tage irgendwann raus. Und die Begleit-Apps, die es geben soll, das ist ja dann auch nur für Wii U-Spieler. Damit lässt sich ja nicht wirklich Kohle machen.
Ja, aber stell dir mal vor, du hast jetzt ein Kartenspiel, was gut funktioniert. Für sich, sag ich mal, und was dann irgendwie eine Nintendo-Marke irgendwie, du kannst dann irgendwas freischalten, du musst das nicht, aber du kannst was freischalten fürs Hauptspiel und das kann ja schon eine gute Möglichkeit sein, sag ich mal, die neue Zielgruppen, die eben tatsächlich nur ein iPad haben und dieses Spiel da mal ausprobieren, dann doch irgendwie auf die alte Konsole rüberzuziehen und so, weil die dann sagen, oh, ich finde die App so cool, jetzt will ich auch das Hauptspiel spielen und ach, da brauche ich eine Wii U, ja gut, dann hole ich mir die, also
naja, Nintendo hätte so viele Möglichkeiten, da auch Sachen zu machen, die halt auf der Wii U dann auch nicht wirklich Konkurrent sind. Also an deren Stelle würde ich mich halt so halb öffnen. Also schon noch den Schwerpunkt auf Hardware zu legen, die halt nur Nintendo-Spiele so darstellen kann, wie Nintendo-Spiele sie brauchen. Also Wii U unterscheidet sich ja auch nochmal krass zu den anderen Konsolen und der 3DS sowieso. Aber zum Beispiel, was wir uns gerade angeschaut haben, dieses Toad Adventure. Ja, dieses Minispiel aus dem Mario-Game, was jetzt einen eigenen Ableger bekommt. Das wäre so perfekt. Das wäre so das perfekte iPad-Spiel irgendwie, um den Nintendo-Zielgruppen zu erschließen, die dann auch eben rüberzuholen auf die Wii U. Ja, mit so einem kleinen, feinen Spielchen, was halt irgendwie auch touch-optimiert ist, da wieder für die Marke zu begeistern, irgendwie dadurch wieder auch dieses Kirby-Malspiel zum Beispiel mit diesem Stift. Das wären so perfekte Ableger für solche Touchscreens. Deswegen
oder
verstehe ich
diesen Mario-Editor,
nicht, dass
sie
es halt so,
den sie gezeigt
ja,
haben.
Ja, genau, dass sie es halt so halb öffnen, ja, dass sie halt exklusive Sachen für iPad machen, um damit wieder Begeisterung zu wecken, um die Leute dazu zu kriegen und dann irgendwelche Spielstände, Bonus-Items rüberzuholen auf die Wii U. Das wäre so perfekt. Und in die Richtung würde ich mich halt öffnen an ihrer Stelle und nicht einfach nur den kompletten Nintendo-Katalog rüberportieren. Das würde keinen Sinn machen. Mhm.
Nee, das glaube ich auch nicht. Aber wie gesagt, es ist schon sehr interessant, auch so was Trendsverschlafen angeht mit Streaming oder so. Oder irgendwie dieser ganze Backkatalog, dass Nintendo halt so einen gigantischen, super guten Backkatalog hat und es irgendwie überhaupt nicht hinbekommt mit ihrer Virtual Console und sowas. Da gibt's dann auch nur so ein paar und irgendwie ist es immer sehr komisch. Und es hat ja ewig gedauert, bis es endlich mal hingekriegt haben, überhaupt mal ein übergreifendes Store-Account einzuführen, dass du irgendwie sagst, ja, du kannst Sachen dann über beide Konsolen. Also das war da schon lange Standard bei.
Das kam erst dieses Jahr.
Ja, genau. Also das ist ja der Wahnsinn. Also das kann doch gar nicht sein. Naja, ist doch so, dass man da so. Ja.
Das kann und deine Spiele waren auch konsolengebunden. Also ich meine, meine erste Wii U hatte ich irgendwie, nach 3 Wochen musste ich die zurückgeben. Ich habe mir eine neue geholt und dann waren halt die Sachen, die ich dort gespielt hatte und gekauft hatte, die waren halt einfach gebunden. Ich konnte nicht mal meinen Account rüberholen. Mhm. Ja, der war einfach weg. Das geht inzwischen, aber das war auch alles nicht da.
Das ist schon
schade.
Ja, schade. Gut, also Trotzdem, also Nintendo wird noch lange uns erhalten bleiben, das ist sowieso klar. Also das heißt, das Unternehmen an sich ist jetzt erstmal lange, lange nicht in Gefahr. Aber so ein bisschen was sollte schon passieren, wenn man aus dieser Krise raus will. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass es doch eine Krise ist. Aber ich sehe schon auch Potenzial und Möglichkeiten, da rauszukommen. Also was wir jetzt ja angesprochen haben, irgendwie entweder kommen sie mit was ganz Neuem aus der Schublade oder sie probieren halt mal was Neues aus. Stichwort MMO, Online, dann diese Amiibos, wer weiß, wie sie sich entwickeln. Oder eben, also das, was du gesagt hast, Manu, das gefällt mir schon sehr gut mit irgendwie Sachen für iOS dann bringen, aber die dann irgendwie nur eine Erweiterung sind zum Hauptspiel. Und wer weiß, vielleicht funktionieren die einfach für sich gut und wenn sie da ein bisschen Geld einspielen, ist ja schon mal was gewonnen. Und wenn sie dann noch irgendwie Leute für die klassischen Nintendo-Konsolen begeistern können, dann schlägt man ja gleich zwei Fliegen mit einer Klappe.
Und ich glaube wirklich, dass sie VR nochmal was bringen. Also wenn sie wirklich diesen Drive nicht verloren haben, Innovation zu zeigen, wird die nächste Wii auch irgendwas, also die nächste Konsolengeneration, die stationäre, irgendwas wieder mit Virtual Reality bringen. Bin mir relativ sicher.
Ist die Frage, ob das dann noch innovativ ist, wenn Sony zuvorkommt.
Ja, aber sie werden es anders machen.
Ja.
Ja, familienfreundlicher.
Es muss ja auch immer gar nicht so innovativ sein. Also schauen wir uns doch mal Apple an. Ich meine, Apple ist im Grunde auch nicht wirklich innovativ. Die machen halt einfach Sachen, die man schon kennt. So vor dem iPhone gab es auch Smartphones. Es gab auch schon Touchscreens vor iPhone und iPad und so. Aber sie sind dann halt einfach irgendwie immer waren zumindest in der Vergangenheit immer zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Gerät da. Und dann klappt's auch. Und dann ist das auch irgendwie so, dass das die breite Masse erreicht. Und ich weiß gar nicht.
Was halt auch wichtig ist, dass es intuitiv funktioniert, dass es gut funktioniert und dass es so aus einem Guss kommt.
Das hatte Nintendo eigentlich
in der Vergangenheit immer gut drauf.
Genau. Und was spricht denn dagegen, wenn Nintendo in ein paar Jahren rauskommt? Wenn man dann sagt, ja gut, Oculus ist immer noch ein bisschen Bastelei, da braucht man irgendwie Wissen über Treiber. Und dann kommt Nintendo und sagt, hier, wir bringen das jetzt raus, kostet irgendwie viel, viel weniger, weil die Technik mittlerweile billiger geworden ist und es funktioniert so perfekt, weil wir mittlerweile gelernt haben, wie man damit umgeht, dass du das wirklich problemlos irgendwie, Plug and Play out of the box nehmen kannst.
Ich sehe gerade Daniel Veit vor mir, wie er sagt, so im Rentenheim, die DK23 hat immer noch Monitortreiberprobleme.
Ja, genau. Und dann sagt man sich, ach ja gut, die super, die coole Nintendo-Konsole, die das alles schon kann und genau. Oculus hat es nicht geschafft. Gut, Hammers.
Gut. Also Krise ja, aber mit Potenzial.
Schauen wir mal. Also es wäre wirklich schade um Nintendo. Das wollte keiner von euch also wirklich sagen auf meine Frage am Anfang. Aber ich fände es auch schade, weil Nintendo halt einfach immer noch tolle Marken hat. Und vielleicht spielt da auch viel Kindheitserinnerung mit rein und viel so gute oder schöne Erinnerungen an früher. Aber das wäre ja trotzdem auch schade, wenn man die irgendwie verlieren würde. Gut, Thomas, cool. Dann danken wir dir sehr herzlich und
sehr gerne.
Einen schönen Sonntag dir noch.
Wünsche ich euch auch.
Und jetzt seid ihr gefragt, liebe Community.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.